Marketing und Werbung leben von Veränderung. Doch wie können wir ganz frische Impulse bekommen, um unsere Marketingpraxis zu beflügeln? Für alle, die einen ganz anderen, inspirierenden Blick auf Marketing und Werbung werfen möchten, ist Dr. Hugos Marketingmonokel der unterhaltsame Marketing-Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer zweiten Folge von Dr. Hugos Marketingmonokel, ein Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Kurz zur Erinnerung für alle, die beim ersten Mal vielleicht nicht dabei waren. Was machen wir hier? Wir wollen Inspiration liefern, Impulse liefern, Ideen zum Nachdenken liefern, und zwar für Marketingleute. Unser Konzept ist dabei ganz einfach. Wir schauen uns immer ein wissenschaftliches Paper an, versuchen drei Marketingideen rauszuziehen und besprechen das Ganze dann mit einem Gast, möglichst kurz und prägnant. Mein Name ist Oliver Hugo und ich freue mich, heute für Sie eine ganz ungewöhnliche Studie dabei zu haben, nämlich ein Paper über das Videospiel Assassin's Creed. Und da geht es lustigerweise um die Frage, warum gerade Religion in diesem Videospiel eine so große Rolle spielt. Religion und Videospiele, wie passt das zusammen? Wie hat Ubisoft das gemacht und warum? Für diese Folge habe ich mich mit Sean Tromgoul aus Großbritannien unterhalten. Sean ist ein guter Freund und einer der führenden europäischen Marktforscher im Videospielbereich. Er hat verschiedene Unternehmen gegründet und geführt, zum Beispiel Game Vision und Some Research, und mit diesen Unternehmen einen großen Fußabdruck in der Branche hinterlassen. Und an dieser Stelle schon mal herzlich willkommen, Sean.
I'm delighted to be here. I'm rather looking forward to this. We've talked about it and at last we're doing it, so I'm looking forward to it.
Ganz kurz der Hinweis, dass ich das Interview mit Sean auf Englisch geführt habe und dass wir hier im Podcast die englische Originalversion seines Texts wiedergeben. Wer gerne eine Übersetzung haben möchte, der findet das deutsche Transkript bei uns auf der Webpage www.th-ab.de, da unter Marketingmonokel. Ja, und wie ist es eigentlich, wenn man Marktforschungsprojekte für die Videospielbranche, für die Gamesbranche durchführt? Ich habe schon mal gefragt, wie das in der Praxis genau aussieht.
So my role within the games industry was we provided what we call strategic research, which is basically the research you do at any part of the process where things have unraveled slightly. So it might be right at the beginning where you don't quite know what you've got and who it's for. It might be towards the end where you've got some good ideas, but you're not quite sure they're on target. And the way we tended to do that was focus groups. So eight strangers in a room talking to a moderator who has developed a sort of prompting questionnaire with the clients. Now, the great benefit of the process of doing it all in the same room is something called group effect, where you get a sort of check on the sense of what people are saying. If you just interview people on their own, they can go off into the most wild and wonderful tangents. If you do it in a group, it sort of keeps it all within a roughly sensible boundary. And it's a very good way of testing ideas, developing ideas, checking what works best and so on.
In unserem Podcast geht's ja um Inspiration und spannende Impulse fürs Marketing. Deshalb hat's mich auch interessiert, wo Sean als Profi-Marktforscher hinschaut, um sich selbst inspirieren zu lassen. Woher zieht er ungewöhnliche, interessante Ideen?
The best thing you're going to hear, the one idea that sort of encapsulates everything you've been trying to find out, will often come from the least exciting person in the least anticipated group. They will just be the person who suddenly says it in a way that everyone just goes, oh, great. And sometimes that's a eureka moment and, wow, this is brilliant, this is all new stuff. Other times you've been rather systematically, by process of elimination, heading towards a result. But it suddenly comes from the least expected source. So that's really rule number one, is just stay open to what comes.
Also, ganz wichtig, offen bleiben. Inspiration kommt oft aus überraschenden Quellen. Und unsere Quellen, das sind eben Artikel, die über Studien in wissenschaftlichen Journals geschrieben wurden. Und unser Paper heute wurde verfasst von einem Autoren-Duo namens Lars de Wild und Stef Orpers von der Universität Groningen in den Niederlanden. Und dieses Paper, diese Studie, nimmt sich Assassin's Creed von der Firma Ubisoft vor. Und das ist ein sehr großes Franchise, wie man in der Spielebranche sagt. Ein Franchise ist ein Begriff für eine Spielemarke. Und dieses Franchise, diese Spielemarke Assassin's Creed ist wirklich mega, weil es 100 Millionen Spielerinnen und Spieler weltweit hat und außerdem inzwischen ein riesiges multimediales Universum daraus entstanden ist. 22 Spiele, 4 Filme, 9 Romane, 12 Comics und es kommt immer mehr dazu. Veröffentlicht wurde das Paper im Journal of Consumer Culture im Jahr 2023 und zwar in der Ausgabe 23.1. Also wer sich's mal holen will, gerne einen Blick in die Shownotes oder auf unsere Website an der TH Aschaffenburg werfen. Da steht der Link zum Paper für alle nachlesbar drin. So, und für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, ganz kurz mal zur Handlung. Im ersten Spiel dieser Serie, und dieses erste Spiel setzt den Ton für das ganze Franchise, geht es um einen Kampf um biblische Artefakte, biblische Gegenstände. Und in diesen Kampf sind verschiedene Religionen verwickelt. Zum Beispiel ein islamischer Geheimorden und auf der anderen Seite christliche Tempelritter. Und in der Studie von The Wild and Oppers geht es jetzt eben genau um diesen religiösen Aspekt. Wie kommt eigentlich eine Firma wie Ubisoft dazu, Religion zum Dreh- und Angelpunkt eines Videospiels zu machen? Ich wollte mal von Sean wissen, warum er denkt, dass Ubisoft Religion so zentral in dieses Spiel eingebaut hat.
Now, why would you put religion, which is the point of this paper, why would you put that in there in the first place? Well, it gives a sort of wow factor. I mean, if you're doing something for a religious purpose, it's massive in some way. Gamers love that. Using religion and also juxtaposing the normally Western sort of Christian dominant role is kind of edgy and iconoclastic in a way that gamers also are very attracted to. The last thing is it gives you a fantastic basis for conflict. You're normally in games looking for reasons for people to fight each other because the fighting action is very compelling for gamers. And there are few better justifications for conflict than religion, as real history shows, not game history, but real history shows.
So, also Sean nennt hier ganz viele Gründe, die für Religion in einem Spiel sprechen können. Ja? Ein Wow-Faktor, etwas Mystisches, Geheimnisvolles und am Ende natürlich auch eine Grundlage für einen Konflikt, denn in vielen Spielen und auch in Assassin's Creed geht's ja genau darum, ums Kämpfen. Also, Religion ist tief in diesem Spiel verankert. Das wirft die Frage auf, wie ist Ubisoft mit der Religion dann umgegangen in dem Spiel? Es gibt ja inzwischen über 20 Spiele in der Serie. Was hat Ubisoft dann im Laufe der Zeit mit diesem religiösen Kern oder religiösen Thema gemacht? Und da zeigen die Autoren eigentlich drei Dinge, drei Strategien auf, die Ubisoft umgesetzt hat. Und ich fasse mal kurz zusammen. Das ist erstens eine Entpolitisierung der Religion, zweitens eine Universalisierung der Religion und drittens ein Hineinmischen von Science Fiction und Hightech. Entpolitisierung bedeutet, sie hat versucht, das Thema zu entschärfen, dem Thema Religion den ganz kontroversen Stachel irgendwie zu ziehen, der zu Anfeindungen und Shitstorms führen kann, so eine Art Weichspüler hinzugefügt. Wie haben sie das gemacht? Zum Beispiel, indem sie sich bewusst auf keine Seite stellen und beide Konfliktparteien eher als grau darstellen und nicht zur üblichen Schwarz-Weiß-Malerei, Gut-Böse-Malerei greifen. Die zweite Strategie, die Universalisierung. Ja, das ist im Prinzip die Idee, es interessant zu machen für möglichst viele. Also man hat dann so eine Art Piggybacking betrieben. Das ist wie so eine Huckepack-Strategie. Man schnappt sich besondere Momente in der Menschheitsgeschichte und sattelt da dann Religion drauf. So, und dann wird das attraktiver für ein größeres Publikum. Also man nimmt zum Beispiel noch die Französische Revolution mit hinein oder die Renaissance etc. Und die dritte Strategie bestand darin, noch etwas Zusätzliches hineinzutun, nämlich Science Fiction, Hightech. Und dieses Mischen erscheint mir grundsätzlich interessant. Und das sieht man ja auch ganz oft bei erfolgreichen Spielen, dass sie dann sogenannte Genres aufbrechen und durchmischen. Ich habe Sean mal gefragt, wie er diese Science Fiction Strategie denn sieht.
If you take away the miracles and if you take away the belief in miracles and so on, you have to ask yourself, what religion have you got left? It's slightly it really pulls it away from that initial highly religious tenet.
Also, so ein Einfügen von Science-Fiction-Narrativen hat Vorteile, aber hat auch einen Preis. Und der wäre zum Beispiel einen gewissen Verlust der mystischen Aura, den die Wunder der Religionen ja eigentlich begleiten. So, und dann kommen wir auch schon zu unseren drei Marketing-Ideen aus dem spannenden Paper. Marketing-Idee Nummer 1. Wenn du Marktforschung machst, begebe dich mehrfach auf die Suche und achte auf Widersprüche in deinen Forschungsdaten. Was bedeutet das? Naja, also auf den ersten Blick wird man als Marketing-Mensch ja sagen, hey, Religion ist doch total out und da reicht's ja auch mal kurz im Netz zu googeln. Im Jahr 2022 sind über 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche und nochmal fast 400.000 aus der evangelischen ausgetreten. Also enorme Austrittswelle. Das Interesse an organisierter Religion scheint im Sinkflug zu sein. Es gibt immer mehr Atheisten und so weiter. Frage ist, welchen Schluss zieht man jetzt daraus? Und wie man an Assassin's Creed sieht, wäre es eben in diesem Fall komplett falsch gewesen, dann gleich zu sagen, hey, Religion ist out, lass uns ein anderes Thema suchen. Und deshalb braucht es einen zweiten Blick und oft einen dritten und vierten. Und da ist ja auch das Wort im Englischen so toll, nämlich Research. Ja, wieder, Search, suchen, also immer wieder suchen. Im Deutschen haben wir es ja durchaus ähnlich mit dem Wort recherchieren, also re für wieder und cherchieren von Französisch chercher, suchen. Und wenn man das dann tut, dann stößt man nicht selten auf Widersprüche in den Daten. Und das ist meines Erachtens auch gut so, denn manchmal bieten gerade die Widersprüche einen Weg hin zu tieferen, sehr wichtigen, zu besonderen Wahrheiten, die man für die Positionierung, die Entwicklung von Marken, Produkten verwenden kann. Ich habe Sean mal gefragt, wie er solche Widersprüche, solche Anomalien im Forschungsprozess und im Marketing allgemein wahrnimmt.
In a sense, this it's always an anomaly. It's always a something as yet unexplained or currently incomprehensible that has drawn you into the research process. And so it's often the case that that's what's driving it. The other thing is there is a thing with brands. Some brands have a sort of central contradiction. There is an unexplained and unexplainable thing right in the middle of them. There's something slightly wrong. And actually, that acts as an irritant to the perceiving mind and makes people want to engage with it and try and find out what is wrong. So sometimes it's a bit like pulling back the curtain in the temple. You don't necessarily want to mess with that. If that's working, you accept that anomaly and you work with it and around it to include it. But these anomalies can act as mental irritants that are actually engaging and promote reflection and people engaging deeper with the brand. So it's by no means a bad thing.
Genau so ist es. Also Widersprüche, Anomalien sind nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, sie gehören zum Forschungsprozess. Und wie Sean betont, auch zur DNA nicht weniger sehr erfolgreicher Marken. Also bewusst wahrnehmen, ihnen auf den Grund gehen, nicht wegdrücken, nicht denken, oh je, hier widersprechen sich die Daten, da muss ich, das muss ich glätten, das muss ich irgendwie wegbügeln. Nein, sondern sich diese Widersprüche, die Anomalien genau anschauen. Manchmal bieten sie den Weg zu einer tieferen Erkenntnis. Marketingidee Nummer 2. Und die lautet, es lohnt sich nach besonders tiefen Bedürfnissen zu schauen. Hier im Paper sicherlich das Bedürfnis nach Sinn, nach Geheimnis, nach Mystischem. Das scheint ein solches tiefes Bedürfnis zu sein. Im Paper wird dann Luckman zitiert mit dem Gedanken, dass Religion heutzutage ein Market of Ultimate Significance sei, ein Markt der ultimativen Bedeutung. Ultimative Bedeutung, also im Sinne der tiefsten, der letzten Geheimnisse unserer Existenz. Ich wollte von Sean wissen, ob Religion für ihn ein solches tiefes Bedürfnis ist, obwohl sich das in der Zugehörigkeit zu Kirchen beispielsweise heute nicht mehr so direkt niederschlägt.
So while it's true to say that the church's influence on the spiritual life has gone down, I think in terms of individual searching for spirituality, that is a constant driver. That was true in the Middle Ages, is true now, will be true in 1,000 years. And how that journey works. Absolutely. will vary over time.
Also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen, hey, tiefe Bedürfnisse sind wichtig, dann die Frage, wie kommt man dahin? Wie arbeitet man mit dem Gedanken, dass es so eine Art Hierarchie an Bedürfnissen und auch Nutzen gibt? Und dazu habe ich Sean auch gefragt.
Classically with our kind of work, you try and reduce from obvious and ostensive behaviors and likes that consumers exhibit. You ask them, you like that, and you isolate what they like. Then you go, and why do you think you like that? What is it about that that you like? What does that tie into? And what you're trying to tease your way towards is some sort of list of benefits that is offered by an entertainment experience. And the benefits, if you then resolve those further, become items that you can pick on Maslow and other hierarchy of needs. Now, because there's so many things they like, they go around the edge and then the next sort of set of benefits go inside and finally the ultimate needs sort of sit in the middle. This is a classic reductive analysis. A lot of people call it a brand onion. It does allow you a pretty clear picture of what's going on.
Ja, er sieht hier die sogenannte Laddering-Technik in der Pflicht. Also die besteht in einem wiederholten Nachfragen in qualitativen Interviews, warum etwas wichtig ist, warum etwas bedeutungsvoll ist und wozu es dann letztlich führt, welche Werte, welche übergeordneten Bedürfnisse es befriedigt. Wie sieht das jetzt speziell in der Spielebranche aus?
I mean, I've tended to work doing research on entertainment and that's not that high on Maslow's list of hierarchy of needs. It's not quite the same as food, water, sex, and so on. It's just, I want to have fun, really. Having said that, within, for instance, games, there are quite particular things. So some people love completing things. You know, the level structure in most games takes them towards completion. That's a sensation they really enjoy. Others love winning things. Others love beating other people. Others love complexity. Some like a sort of sense of education while they're going along. Some are a reflexive joy when you get it right. You know, if you're playing a sort of like a Wii tennis or something like that, the simple joy of getting the physical action right is very satisfying. A lot of it is some sort of learning cycle by which you're given a new skill, you use it correctly, that gives you a new skill that you then use correctly and so on. That's a sort of, so these are fundamental needs that you cater to within games. So when you're marketing the games, you allude to those fundamental needs so that people think, oh, I can get that here. But it's important within games to recognize that you're only really dealing with thrills, entertainment, light stuff. You can get a bit pompous otherwise.
Also Sean meint, es gibt schon spezielle Bedürfnisse und besondere Nutzenarten im Unterhaltungsbereich und bei Spielen. Ja, zum Beispiel den Wunsch, etwas vollständig durchzuspielen, also zu meistern sozusagen oder einen Wettbewerb zu gewinnen, andere im Kampf besiegen, Komplexität verstehen, bewältigen, Bildung auch manchmal. Also eine ganze Reihe von Bedürfnissen, die sich auch in der Unterhaltung ausmachen lassen. Aber am Ende eben ist es gut, sich daran zu erinnern, das betont Sean ja hier auch, hey, es geht doch um etwas Leichtes, es geht um Unterhaltung und das sollten wir nicht vergessen. Marketingidee Nummer 3. Witzige Metaphern und Sprachbilder nutzen, um Dinge zu vermitteln. Diese Marketingidee hat mich persönlich in dem Paper ziemlich überrascht. Und zwar, Ubisoft vergleicht die kreative Entstehung eines neuen Spiels in der Assassin's Creed Franchise mit dem Backen eines Hamburgers. Also neues Spiel entwickeln ist wie Hamburger backen. Ganz im Ernst. Und zu dieser Metapher gibt es sogar ein Bild im Paper, also die haben das auch visualisiert. Und der Gedanke der Metapher ist, dass Marketing, also die Marketingabteilung, das Brot liefert. Die Basis. Das wäre zum Beispiel das Setting eines Spiels. Ein anderes Team liefert die typische Soße, die dann auf den Burger draufkommt und sichert damit einen gewissen einheitlichen Geschmack. Und wieder eine andere Abteilung stellt sicher, dass jedes Game eine möglichst große Zielgruppe anspricht. Und dazwischen, zwischen diesen Bausteinen, findet dann sozusagen die Spielentwicklung selbst statt. Programmierung, Artwork und so weiter. Also für mich ist ganz klar, ich bin der Überzeugung, dass man im Marketing viel mehr bewusst mit Metaphern arbeiten kann und sollte, ja, mit interessanten Sprachbildern. Und die können dann auch visualisiert werden. In unserem Studiengang an der TH Aschaffenburg befassen sich Studierende zum Beispiel auch mit Metaphern als Kommunikationsinstrumenten, um komplexe Ideen schnell gut verdaubar zu vermitteln. Sean hat sich diese Metapher des Hamburger Backens von Ubisoft mal für uns angeschaut. Was hält er davon?
I think I can see what they're getting at, which is they're trying, remember where they come from, okay? They created this one game that is really quite edgy and perhaps a little overexciting for the corporate gods in Paris. And they want to hone that back down. So they, what they want to do is put in a layer, a series of checking points and thou shalt go no further without this, while suggesting that the people in the middle are still the meat of the process. But actually, top and bottom is Paris, and don't forget it. So if that's what it says, it says that successfully. But it's not a perfect metaphor.
Ja, Metaphern sind natürlich nie perfekt. Und die Metapher des Hamburgers, die Ubisoft hier verwendet, und darauf spielt Sean ja ein ganzes Stück weit an, hat sicher auch ihre Schwächen. Zum Beispiel denken Sie mal an den klassischen und vermutlich erfolgreichsten Hamburger der Welt, den Big Mac. Was ist Teil seines Erfolgsrezepts? Genau. Gerade eben auch, dass er immer exakt gleich oder mehr oder weniger gleich schmeckt. Das soll ja bei Videospielen nun gerade nicht der Fall sein. Das heißt, der Grad an Variation, an Veränderung, der ist bei Games-Serien doch viel höher als bei einem Hamburger, als bei einem Big Mac. Außerdem legt diese Metapher aus dem Fast-Food-Bereich ja so eine Leichtigkeit oder Schnelligkeit oder auch eine Mühelosigkeit nahe. Und das ist eben in der Entwicklung wirklich großer Spiele wie Assassin's Creed in der Praxis in der Industrie nicht anzutreffen. So ein neues Top-Videospiel, das braucht bis zu 5 Jahre in der Entwicklung. Es verschlingt bis zu 200 Millionen Euro und da ist wenig von Schnelligkeit, Leichtigkeit und easy peasy. Und vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund dieser gewissen Kritik, habe ich Sean dann auch mal gefragt, ob er vielleicht eine Metapher kennt, die richtig gut funktioniert. Eine Metapher gerne im Marketingbereich, die den Marketingbereich vielleicht ganz gut charakterisiert.
There's a brilliant one that's in a collection of essays by Mark Earls. That was actually, the essay was written by someone I was in business with for a while called John Cronk. And he compares marketing to a yacht race. The thing about yacht races is, you start, but they don't actually tell you where the finish is. There will be a finish at some point, sort of 24 hours later, but because of the way the wind and waves change, you don't know where the finish is. So you're in this boat and you're desperately trying to get ahead of the other boats. The wind is changing all the time. The course might be changing. The position of the other boats with respect to you are changing. The tide beneath your feet is sort of moving the boat in ways you try to keep up to date with and try to recognize, and some of it's predictable and some of it seems to be anomalous. And you're normally working with a team of 4 or 5 or 6 other people, desperately trying to keep everyone motivated while this whole thing is going along. And it just is very like marketing, because if it's a major brand, the marketing doesn't really end. There's no finish post that you're going to get to. There are changing positions in front and behind you, that you're watching what tactics they're using and trying to accommodate them. And yet, you know, certain truths are true of yachting and also true of marketing. One is, you're only ever part of a team. If you try and do the whole thing on your own, you will crash in flames. Well, that's unlikely on a yacht, but you will crash very quickly. It is essential that the team works well together. There will be a core communication within the team that is utterly vital, both from a sort of moment-by-moment tactical point of view, but also long-term strategy. Nothing works without the communication being good. But you still have to come up with ideas because, and this is the last and most important truth, you will never win by following the boat in front of you. If all you do is mimic the boat in front of you, you are doomed second. You are going to have to, at some stage, or continuously, adopt a strategy that is different from what they're doing. Otherwise, you cannot win. Now, that's a nice strategy. It's a bit of a first world strategy, I concede, but I think that's a nice capturing of the dynamics within marketing.
Ungewöhnliches Bild. Sean vergleicht hier den Marketingprozess mit einem Yachtrennen, mit einer Segelregatta. Lohnt sich mal drüber nachzudenken. So, und langsam kommen wir auch zum Ende unserer Folge. Und was denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Glauben Sie persönlich, dass das Videospiel Assassin's Creed auch ohne das religiöse Setting so erfolgreich gewesen wäre? Ja, nein, warum? Diese Frage habe ich dann ganz am Ende unseres Interviews auch an Sean gestellt.
It's a good question. It certainly evolved since, but I suspect that edginess and that iconoclasm and that reversal of usual roles gave it a good warm kick, lifted it well above the noise at the beginning. It was a good game, no question, but it lifted it well above. That they chose to then sort of limit that in some ways, it gave the game a chance to evolve its own things, like the sort of eagle view, amazing view that all of them have of entire cities sort of working away beneath you while you're choosing what you're going to do next. The sort of parkour running and jumping and kill strokes and everything are their own, really. They're quite amazing now. But whether it would have got through that first thing without this exciting, interesting, clever religious tension, I don't know. It certainly got it off to a very, very good start. I suspect it wouldn't have been quite the same if it hadn't had that. So this paper was well worth reading and inspiring to read.
Und da hätten wir es auch schon wieder. Ein spannendes Paper, drei Marketingideen, ein Gast und heute mit von der Partie Sean Brongul, einer der führenden Games-Marktforscher Europas. Unser Thema war ein Paper über Assassin's Creed von Ubisoft, in dem es um die Vermarktung religiöser Themen in Videospielen geht. Die drei Marketingideen jetzt nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Erstens, wenn du Marktforschung machst, bitte nicht bei der erstbesten Statistik stehen bleiben, sondern eine Weile weiterforschen. Und wenn du dann Widersprüche entdeckst, diese bloß nicht unterdrücken, sondern genau untersuchen, ja, sich sogar darüber freuen, denn sie können uns den Weg zu einem tieferen, zu einem differenzierteren Verständnis einer Sache, eines Themas, ja, einer Marke weisen. Hätte Ubisoft bei Assassin's Creed einfach gesagt, hey, Religion ist den Statistiken gemäß im Sinkflug, dann hätte dieses sehr erfolgreiche Franchise wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblickt. Zweitens, tiefe Bedürfnisse berücksichtigen. Und das Bedürfnis nach Sinn, das Religion eben anspricht, das ist ein solches tiefes Bedürfnis. Religion gibt's ja in allen Kulturen. Alle Kulturen haben Geschichten, Legenden, die sich mit den großen Geheimnissen des Lebens befassen. Es lohnt sich also, über tiefe Bedürfnisse nachzudenken, auch wenn man sowas Profanes wie einen Marketingmix entwickelt. Und drittens, ganz bewusst Metaphern im Marketing verwenden. Die machen nicht nur Spaß, sondern die können auch wertvolles Wissen auf ganz einfache, verdauliche Weise transportieren, wenn sie gut gewählt sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback, dann schicken Sie den sehr, sehr gerne an mich, zum Beispiel per E-Mail marketingmonocle@th-ab.de oder schauen Sie kurz in die Shownotes oder auf unserer Website vorbei. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an Sean nach Großbritannien. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Hugos Marketing Monocle, ein Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg.